Lachs. Lachs. Der Lachs ist ein besonders fröhlicher Fisch.
Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast.
Guten Abend, verehrte Feinschmeckergemeinde.
Mit Ingo Oschmann.
Es kommt nichts aus der Tüte.
Und Frank Fischer.
Oh, das ist doch nur eine Vorspeise.
Ich bin keine Köchin, keine Kantorin, keine Gastronomin eigentlich. Mir macht das alles sehr viel Spaß und ich mache eigentlich nur Sachen, die mir Spaß machen mittlerweile.
Also wer Mayo klaut, der muss draußen essen.
Dazu wünsche ich Ihnen heute schon recht guten Appetit.
Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Kichererbsen. Heute mit einem sehr laxen Thema. Hallo Ingo.
Hallo Frank, und ich möchte dich natürlich auch begrüßen als der Kurator für frischen Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst aus gediegener Freilandhaltung. Meine Damen und Herren, der einzigartige Frank Fischer.
Das hast du doch vorbereitet.
Ja, natürlich.
Das kann doch nicht spontan gewesen sein. Ich muss mich besser vorbereiten, ich merke das schon. Ich brauche auch irgendwelche hervorragenden Begrüßungsfloskeln für dich, aber du machst das auch jedes Mal so individuell. Da komme ich nicht mit. Vielen Dank, Dankeschön. Ja. Kannst du mir das bitte ausdrucken? Ich würde mir das gerne auf einem Gobelin sticken lassen und übers Bett hängen. Wobei, wie war das letztes Mal? Irgendwas mit Wein.
Der Sommelier der guten Laune.
Der Sommelier der guten Laune. Da kommt nichts dran.
Ja, das kann man sich auch auf eine Visitenkarte drucken. Sag mal, wir haben ja gestern miteinander gesimst und da habe ich dein Pesto so gelobt. Wir machen ja die kleine Reprise heute. Also beim letzten Mal hattest du dieses Joghurtpesto. Ich sag dir ganz ehrlich, ich war skeptisch. Also es klang interessant. Ich war sehr skeptisch. Das Ding ist der Burner. Also ich habe ja einen Küchenordner mit Rezepten. Wild at Heart heißt der bei mir. Und da kommt auch nicht immer alles rein. Und das Ding ist relativ weit vorne. Also ist der Hammer. Ja, also 6 Kichererbsen von 6.
Oh, das freut mich sehr. Sehr schön, das freut mich sehr. Es ist ja halt kein Pesto, also ich nenne es immer Joghurtpesto, es ist natürlich kein Pesto, weil Pesto ja eben diese Ölvariante ist und da ist ja eben kein Öl.
Ja, und ist auch flüssiger,
ne? Eine Variante eben.
Ich würde eher sagen, es ist eine Salatsoße oder ein Dressing. Also es ist ein Dressing für Nudeln, was ja auch wieder geil ist irgendwie. Und also ich bin. Also ich kann ja sagen, wir haben das gegessen, wir fanden es super. Bei mir klappten schon die Synapsen um. Dachte, Mann, was kannst du da alles draus machen? Also du hast ja diese Grundbasis mit der Joghurt und ich finde da, also ich sehe da schon Tomaten drin und.
Ja.
Also richtig toll. Also wirklich, das,
wie gesagt,
ist was Feines.
Du kannst halt wirklich alles reinmachen. Ich habe da auch schon alles Mögliche reingemacht. Backsteine hatte ich bisher noch nicht, wobei das auch eine Idee wäre. Backsteinpesto. Nee, aber natürlich getrocknete Tomaten von A bis Z. Du kannst im Sommer dann halt zur Bärlauchzeit eben Bärlauchpesto machen und ganz, ganz tolle
Absolut.
Sachen. Also Rucola natürlich super, passt auch rein, alles wunderbar.
Also wie gesagt, 6 Kichererbsen von 6 und liebe Kichererbsen, die uns gerade zuhört, ihr findet das großartige Rezept auf Facebook, Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast, so heißt die Seite. Und da ist auch mein Rezept abgebildet, und zwar eine Bolognese, nämlich die amtliche Bolognese, die einzig amtliche Bolognese. Ich hatte eine vegane Variante, die du gestern gekocht hast.
Das ist richtig, ganz genau. Ich habe es auch fotografiert, ich habe dir das schon geschickt, ich werde es jetzt auch dann online stellen. Und
ich habe echt, das sieht aus wie ein Bild vom Fotografen. Also das ist auch mit der Tischdecke und so, oder ist das eine Servierte?
Das ist so ein Tischläufer.
Mega.
Der liegt dir wirklich auf dem Esstisch drauf. Also den habe ich nicht drapiert, sondern der liegt wirklich so drauf.
Ja, aber das ist genau italienisch, diese rot-weißen karierten Dinger da.
Das ist ja genau. Deswegen habe ich es auch so draufgestellt. Ganz genau. Ja, ich habe das gestern nachgekocht. Ich habe zuerst mal mir Sojagranulat beschafft, was ich noch nie vorher hatte, und bin ins Geschäft gegangen. Ich bin im Supermarkt, ich war gerade unterwegs und bei Real, wo ich normalerweise nie hingehe, und das ist ein sehr großes Geschäft, und deswegen dachte ich, ich weiß es nicht, wo ich das finden kann. Ich weiß nicht, ist es in der Tiefkühlabteilung, wo du Tofu findest oder nicht, und dann habe ich eine Verkäuferin gefragt und dachte, na, die weiß es eh nicht, und dann hat sie gesagt, Sojagranulat, ja, kommen Sie mit, und dann ist sie mit mir dahin gelaufen und hat mir das Sojagranulat in die Hand gedrückt.
Ja, das kriegst du überall. Das kriegst du.
Dankeschön.
Muss auch nicht in diesen schlimmen Real gehen, kriegst du überall.
Ja, es ist sehr, sehr interessant gewesen. Ich hätte es nicht gedacht, dass es wirklich tatsächlich so ein ganz leichtes Granulat ist, das du dann mit in Wasser einweichst oder beziehungsweise in Brühe. Ich habe das auch mit Brühe gemacht.
Und Tomatenmark? War dann
sehr, sehr begeistert. Nee, habe ich nicht gemacht, sondern nur mit Brühe. Besser. Ich habe es so gemacht, wie es drin stand, mit entweder Wasser oder Brühe. Und ich dachte, Brühe ist...
Aber
so
nicht in meinem Rezept. In meinem Rezept steht Brühe und Tomatenmark.
Du hast gesagt, du machst es so. Also... Genau, ich habe jetzt keinen Tomatenmark genommen, sondern nur Brühe. Und genau, und das Lustige ist, das schmeckt ja tatsächlich sogar, wenn du es dann einfach so probierst, schon würzig. Ja. Anders als Tofu. Ich hatte bisher die vegetarische Variante immer nur mit so Tofu-Bröseln gemacht, was immer ein bisschen schwierig ist. Also ich bin ja kein so großer Tofu-Freund.
Ja, also ich sag mal, gekaufter Tofu gebe ich dir recht, selbst ich mache ja Tofu selber, ist kein Vergleich. Also das ist genauso wie... Selber Wolfen, mein Lieber, das ist kein Vergleich. Ja, ja, ja heißt leck mich am Arsch.
Nee, ja, ja heißt, ich habe es bisher immer noch nicht versucht, Fleisch selbst zu Wolfen, ich weiß. Aber das ist halt so, wenn man so freakig ist wie du, der Öl selbst mühlt aus der Mühle.
Ja, das sind alles Sachen, die frisch eigentlich ganz verteiler sind, weißt du?
Ja, ja, natürlich, selbst, ja, klar, natürlich.
Und das Besondere an der Bolo ist ja dieses halbe Glas Milch. Sag was, hast du das gemacht?
Natürlich habe ich das gemacht. Das ist der Knaller. Also ich finde erstmal vielen Dank für diese Sojagranulat-Geschichte, dass ich da draufgebracht wurde, weil das ist tatsächlich einfach vom Geschmackserlebnis her einfach für dieses Stückige. Da kommt, das ist exakt wie Fleisch, also wie Hackfleisch. Da ist und dieses Glas Milch ist super. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe das dann gekocht und zum Schluss dieses Glas Milch ein bisschen widerwillig reingeschüttet, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht Milch hier reinschütten. Und es ist toll, es gibt so eine Cremigkeit und wirklich ganz, ganz
Das kann ich mir toll. Richtig vorstellen, wie du da stehst, denkst, jetzt verkacke ich das ganze Gericht.
Ja, ja, man denkt ja so. Wobei ich ja wirklich, wir hatten das ja letztes Mal schon, sehr viel mit Milch koche auch und so, also auch als Sahneersatz und sowas. Also ich finde das ja schon, aber in so eine Bolognese so eine Milch reinzukippen, ist schon mal eine kleine Überwindung erstmal. Und dann kriegt das so eine Cremigkeit und noch eine Flüssigkeit. Das ist ja vor allen Dingen, weil das ist ja wirklich sehr dickflüssig, also ist ja ein Ragout, ist ja keine Soße. Ja. Und durch diese Milch wird das Ganze noch ein bisschen flüssiger und wird ein bisschen soßenartiger und verteilt sich auch viel besser, wird besser von den Nudeln aufgenommen. Also das ist auch eine Riesenentdeckung gewesen.
Freut super. Mich total.
Sehr, sehr, sehr schön. Was mich gewundert hat, ist, du gibst da gar keine Kräuter in die Soße. Nee. Ne?
Also nicht nur ich, sondern auch der offizielle Italiener.
Okay. Das weil ich gebe normalerweise immer noch Oregano und Thymian mit in die
hast
Soße.
Hast du es gemacht?
Nee, habe ich nicht
und gemacht. Und hast du es vermisst?
Ich habe ja keinen Vergleich
gehabt. Doch, klar, aber ich fand das wenn du sonst immer Oregano sehr da reingibst.
Ja, aber dann halt mit Hackfleisch. Insofern, ich habe auch gemerkt, dass es Granulat ist und kein Hackfleisch. Also ich habe schon gemerkt, dass es kein Fleisch ist.
Ja, weil du
es
weißt.
Ich habe es auch am Geruch gemerkt. Also,
ja, es stinkt nicht auch, so.
es riecht anders, sagen wir mal so.
Ja, genau.
Es riecht nicht nach Fleisch, es riecht so ein bisschen nach Knete.
Ach, hör doch auf.
Doch, Knete, Tofu und Soja riechen leicht nach Knete. Ach,
das ist ja Quatsch.
Auf jeden Fall. Doch, doch, das riecht leicht nach Knete, aber Knete im Positiven.
Ja, genau. Wie kann denn Knete Essen
gute
positiv
Knete
sein?
Gute Knete, essbare Knete. Play-Doh, es riecht wie Play-Doh,
ja, genau.
Kinderknete.
Play-Doh riecht nach...
Die wir ja alle sehr Play-Doh gerne essen.
Play-Doh riecht nach
Nein,
Marzipan.
Aber es ist auf jeden
das
Fall...
Das haben wir gerade hier im Anstich. Mein Sohn ist ja 2 und der isst das leidenschaftlich gern. Und habe ich das auch probiert
Play-Doh
und es schmeckt
Knete?
Nach Marzipan.
Das, Also schmeckt Soja nach Marzipan.
Nein.
Das ist ja auch nicht schlecht.
Probiert es selber. Wie viele Punkte gibst du mir denn? Wie viele Kichererbsen?
Ich möchte das eigentlich nicht, diese Kichererbsenvergabe, das hast du letztes Mal eingeführt, finde ich eigentlich nicht gut. Ja, 5.
Warum 5 und nicht 6?
Weil ich
dir letztes Mal 5 gegeben habe?
Nein, ich habe, wie gesagt, das Sojagranulat ist ein sehr guter Ersatz, aber es ist eben nicht Fleisch. Ich hab schon den Unterschied gemerkt und ich habe noch ein bisschen Knoblauch dazu gegeben.
Ja, und deswegen kriege ich nur einen Punkt, weil du da Knoblauch...
Und ich habe noch ein bisschen Zucker dazu gegeben, um die Säure von den Tomaten auszugleichen.
Ja, kann man ja machen, aber deswegen gibst du mir denn einen Punkt weniger.
Weil ich es besser gemacht habe als du. Gottes
Willen. Das kriegst du wieder, ey. Das kriegst du wieder.
Das kriegst du zurück. Das kriegst du zurück.
Ist ja unverschämt, ey.
So. Lass uns doch über das heutige Thema reden.
Ja, sehr gerne.
Heute ist Fischtag. Heute gibt es Lachs. Wir haben uns für den Lachs entschieden. Wir wollten Fisch machen und haben überlegt, machen wir Fisch allgemein. Aber das ist zu weit gefasst. Deswegen haben wir uns auf den Lachs geeinigt.
Genau, ich weiß der nicht, Lachs ist ein fröhlicher Fisch.
Der Lachs ist ein sehr fröhlicher Fisch, wie man weiß. Also alle Lachse, die ich bisher getroffen habe, die haben immer nur lustige und nette Sachen erzählt.
Was weißt du denn so über den Lachs?
Du weißt sicher mehr.
Der Lachs ist so wenig nur Lachs, wie wir nur irgendein kulinarischer Podcast sind. Die Familie der Lachse umfasst zahlreiche Gattungen und Arten beliebter Speisefische, zu denen ulkigerweise auch Forelle, Renke und Esche gehören. Der Lachs selber zählt mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von über 12 Kilo zu den beliebtesten Speisefischen in Deutschland. Früher eine unbezahlbare Delikatesse, heute durch Massenproduktion für jeden erschwinglich. Den Lachs gibt es im Ganzen als Steak, Filet, frisch, tiefgefroren, geräuchert, gebeizt und sogar im schicken Konservendöschen zu kaufen. Das zarte Fleisch hat einen kräftigen Geschmack, einen hohen Fettanteil von 13,6%, gilt gemeinhin als gesund und kann vielseitig zubereitet werden. Dabei gibt es viele unterschiedliche Lachsarten. Den Salmo Salar, also den atlantischen Lachs, kennen wir gut, weil er den heimischen Teller bevölkert. Er wird 60 bis 100 cm lang und kann zwischen 3 bis 5 Kilo schwer werden. Aber was ist mit Buckel, Donau, Kirsch, Huns, Masu, Rot, Silber, Weiß oder Königslachs? Noch nie gehört? Ich zum Teil auch nicht. Lachse sind sogenannte anadrome Fische. Das heißt, sie beginnen ihr Leben im Süßwasser und suchen dann als Jungfische ihren Weg in die Meere. Erst als ausgewachsene Tiere schwimmen sie 400 bis 900 Kilometer zum Laichen wieder an ihren Geburtsort zurück. Pro Tag 40 bis 50 Kilometer Brustschwimmen ist für sie eine Selbstverständlichkeit und sie lassen sich auch nicht von Wasserfällen oder Wehre aufhalten. Bis zu 2 Meter hohe Hindernisse überspringen sie, um ihrem Nachwuchs eine Heimat zu geben. Ich finde, man sollte das alles wissen, was diese faszinierenden Kreaturen zu ihrem Überleben leisten müssen, wenn wir für 2 Euro ein Lachsfilet kaufen und später halb angebissen in den Müll schmeißen, weil es uns nicht schmeckt. Der Lachs selber jedenfalls kann nichts dafür.
Ja, wissen Sie was über den Lachs? Ich wusste nicht, dass die Forelle auch ein Lachs ist.
Ja, Lachsforelle. Ne? Also da bin ich aber auch erst drauf gekommen, als meine Frau mir das gesagt hat. Aber stimmt. Das eine Renke habe ich auch noch nie gegessen. Esche, Renke, hast du sowas schon mal gegessen?
Nee, Renke kenne ich einfach nur als Teil eines Doppelnamens von komischen Frauen. Mhm. Frau Dr. Renke Bubbelmann oder sowas.
Ja, genau, die sind ja meistens dann Öko-Gryphologen.
Ich habe keine Ahnung, wie eine Renke auch aussieht und wie die schmeckt. Ich kann mir darunter nichts vorstellen.
Eine Renke hat meistens einen Polunder an. Ja, Esche, hätte ich auch gedacht, ist eher ein Baum. Können wir ja auch mal was draus machen. Ja.
Aus einem Baum?
Nee, also Renke und Esche als Thema. Fetter Fisch habe ich gewusst. Aber ja, wusstest du, dass es auch so viele Lachse gibt? Also Buckel, Donau, Rot, nee. Silber, Weiß nee. Und so habe ich auch noch nie. Dann
ja, hast du nicht bei den Walen durchgeguckt? Nicht bei den Lachsen? Weißer Wal und Buckelwal statt.
Der Buckellachs und der Buckelwal. Aber es ist schon krass irgendwie, ne, dass der so billig mittlerweile angeboten wird. Also
Klar, du läufst durch den Supermarkt, aber das geht mit Fleisch ja mindestens genauso, dass man immer sich überlegt, der arme Fisch musste sterben, um jetzt hier für 2 Euro zu liegen und gefressen zu werden. Das ist also man kauft sowas ja auch nicht. Das ist ja, also man kauft es nicht, weil man keinen Spaß hat, wenn man es isst. Sogar wenn es gut schmecken würde, würde man sich denken, ich weiß nicht.
Ja, manchmal weiß man es gar nicht, ne? Aber da kommen wir später auch noch zu. Machen wir das Rezept des Monats, würde ich vorschlagen.
Rezept des Monats. Also, fange ich an. Mein Rezept des Monats ist ein Kerala'n Fish Curry.
Ein was?
Kerala'n Fish Curry. Kerala ist
Keramik kenne ich.
ist ein Bundesstaat in Indien, Kerala. Im Süden Indiens ist das gelegen.
Also regionale Küche.
Regionale Küche, ja, aber ich bin drauf gekommen, also ich war einmal in Indien für einen Tag mit dem Schiff und da war ich tatsächlich auch in Kerala, also in Kochi.
Für einen Tag?
Für einen Tag, naja, mit dem Schiff angekommen und dann halt nach Hause geflogen, auf einer Kreuzfahrt und da war ich tatsächlich in Kerala, hab da aber nichts gegessen. Auf das Rezept bin ich gekommen durch Jamie Oliver, tatsächlich vor vielen Jahren habe ich dieses Rezept gesehen und habe das auch ein bisschen abgeändert. Also es ist eigentlich ursprünglich ein Jamie Oliver Rezept abgeändert von mir. So muss man
aus
sagen.
Welchem
also
Buch?
Jamie Oliver ist das ist wahrscheinlich aus gar keinem Buch. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Das habe ich schon ewig lange. Und klar.
Da hast Jamie du das Oliver, abgeändert?
Engländer und in England gibt es ja ganz viel indische Küche.
Ja, das stimmt.
Das ist ja naheliegend. Ich habe das ein bisschen abgeändert. Ich kann dir nicht genau sagen, was ich abgeändert habe, aber ich habe es abgeändert. Ich drucke mir das ja immer aus. Ich bin ja so ganz nerdig und habe mir so einen Ordner angelegt und schreibe das immer im Computer, drucke mir das aus und das kommt dann in Ordner, in meinen Küchenordner rein. Da kann ich das dann immer wieder, abändern und kann immer wieder das, ja.
Deswegen kriegt Herr Oliver dann auch nur 5 Punkte, weil du es abgeändert hast.
Ja, Oliver 5 Punkte, aber ich halt 6, weil ich es besser koche als er.
Natürlich.
Also. Wir brauchen da allerlei, natürlich. Der Inder an sich.
Leipziger allerlei.
Der Inder an sich hat viele Zutaten. Aber ich habe es relativ überschaubar gehalten, muss ich sagen. Was man natürlich braucht, sind so ein paar Sachen wie Senfsaat und Koriandersaat und Fenchelsaat. Das kriegst du aber auch überall mittlerweile zu kaufen. Das wird dann halt gemörsert.
Also, absoluter Tipp ist, in so China-Läden zu gehen. Da gibt's, genau. Die gibt's überall. In Düsseldorf natürlich mehr als woanders, aber wirklich überall. Ich weiß, in Rostock gibt's zum Beispiel eine, der richtig cool ist. Und da kriegst du ganz günstig genau solche Gewürze. Das ist fantastisch. Genau.
Entweder Asia-Läden, die es ja wirklich in jeder Stadt zuhauf gibt. Oder auch ein Tipp sind solche so Libanesen oder sowas. Also libanesische Geschäfte oder sowas. Also in Mainz gibt es zum Beispiel so einen Libanesen, der hat auch ganz viele so Gewürze und solche Sachen. Also auch wenn man irgendwas mal sucht, wie so rosa Pfefferbeeren oder sowas, was ich relativ oft benutze, das kriegst du da für wenig Geld wirklich.
Hat aber nichts mit Pfeffer zu tun, diese rosa Bärchen.
Nee, das ist so ein harziges Etwas. Ding, was man da, harziges allerlei, genau. Also man braucht Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Chilis oder wenn man keine Chili hat oder nicht möchte, meine Spezialsoße, auch im Asialaden, die Chili-Soße, diese Flying Goose-Soße, die leckere, die ich dann immer überall dran schütte.
Ist das sweet
Chili? Nee, nicht sweet, sondern diese scharfe Chili-Soße. Kann man immer sehr gut nehmen, wenn man gerade keine Chili zur Hand hat oder so, oder wenn die fehlt, oder man noch was nachwürzen möchte. Dann ganz normale Paprika und dann eben Senfsaat, Koriandersaat, Fenchelsaat. Das wird gemörsert, diese drei Sachen. Dieses Masala.
Mörsaat kriegst du übrigens auch sehr gut im Asialaden. Die haben wirklich für eine schmale Mark. Also nicht nur tolle Messer, wie beim letzten Mal, sondern auch so Mörser und so, die im Fachhandel um ein Vielfaches teurer sind.
Ja. Mörser kriegt man auch sehr gut im Kriegswaffenbedarf übrigens. So. Dann braucht man noch Masala-Pulver. Das kann man auch
kriegen.
Eine Kalaschnikow. Das wird auch gemörsert, die Kalaschnikow. Nein, der Masala-Currypulver kriegt man auch im Asialaden, gibt es überall. Und dann, wer hätte es gedacht, Lachs und Garnelen kommen noch rein. Dann brauchst du
was für eine Größe oder was für eine Art?
Einfach, kann man machen, wie man will. Also nicht zu klein würde ich die nehmen. Müssen keine Tiger Prawns sein, können, ja, kann man machen, wie man möchte. Also keine kleinen Shrimps. Artigen Dinger, sondern schon ein bisschen, soll schon ein bisschen.
Schon welche auch mit Haut, also mit Schale.
Ja, oder halt schon geschält kaufen, ne?
Okay.
Genau. Und dann Cherry-Tomaten im Idealfall oder wenn man die nicht hat, einfach Tomaten zerkleinern. Kokosnussmilch, Zitrone, eventuell noch die Zesten von der Zitrone und Koriander später nochmal zum Abschmecken.
Genau. Zitronengras? Kommt da auch Zitronengras
rein? Nee, kommt nicht rein. Also Fisch wird angebraten, Garnelen ganz kurz anbraten, damit die nicht, die werden ganz schnell sehr hart und sehr zäh. Das wird alles so zur Seite gestellt, dann Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln, Chili, Paprika kleinschneiden, auch kurz anbraten, auch zur Seite stellen. Dann wird die Kokossahne aufgekocht und dann wird alles dazugegeben, das gemörserte Zeug und alles andere Gemüse. Und das wird dann zusammen mit dem angebratenen Fisch und den angebratenen Garnelen und den geviertelten Tomaten oder den kleinen Cherry-Tomaten zusammen in eine Auflaufform gegeben und wird dann so 20 Minuten im Ofen gegart. Und dann wird das Ganze...
Alles, was bei dir in den Ofen kommt, dauert 20 Minuten, dein Kuchen auch.
Es dauert alles 20 Minuten. Das ist eine Speise, die länger als 20 Minuten im Ofen braucht, das ist doch unseriös. Das ist im Hause
Fischer nicht erwünscht.
Unseriös, finde ich das.
Unseriös. Das klingt fantastisch.
Schmorgerichte, maximal 20 Minuten, auch Gulasch. Und dann nicht weich ist, dann ist das große Problem vom Gulasch, nicht von mir.
Du servierst dazu Reis?
Ich serviere dazu Reis, ja.
Ja, einen speziellen Reis, Basmati-Reis, Jasmin-Reis. Wird der irgendwie angemacht? Also kochst du ihn nackt?
Ja, wenn der Reis sich über mich beschwert, dann habe ich ihn richtig angemacht. Aber ich würde einfach einen Basmati-Reis dazu nehmen. Mhm. Wenn man
spezielle
gerne
Sorte?
Nee.
Ich nehme immer den, ich weiß ihn, die
du erntest den wahrscheinlich selbst auf deinem Reisfeld hinterm Haus, oder? Ziehst ja so einen großen Hut auf, wie diese Reisbauern, und bist dann einen Tag unterwegs, um die Reiskörner einzeln zu sammeln.
Im Keller.
Wahrscheinlich nur eine Reis. Hast du einen Reiskocher bestimmt, oder?
Natürlich.
Wirklich?
Ja, das ist eine super Erfindung. Also das Tolle ist, du haust den Reis da rein, der macht ja irgendwann Klack von selber. Mhm. Und da musst du dich da nicht mehr drum kümmern. Und ich mag, du hast dann unten am Boden, hast du dann, das ist so eine Kruste, die ist auch
fantastisch.
Ja,
ich weiß.
Ja, ja. Das liebe ich sehr. Also vor allen Dingen blockierst du dann halt keine Kochplatte. Ich habe ja leider nur 4. Ich hätte gerne 6, aber ich habe leider nur 4. Und,
nur 4 Kochplatten, echt?
Krass. Aber dafür Induktion. Und
okay. Ich hab 16 Kochplatten.
Hast du nicht. Du bist ein Lügenmaul.
Ich hab 18 sogar.
18, Tilda.
18 Kochplatten.
Tilda-Reis nehme ich immer. Tilda Basmati-Reis. Das ist das ist in so einer blauen Verpackung. Kriegt man auch besser im Asialaden. Das ist auch günstiger.
Wer Tilda heißt, heißt mit Nachnamen auch oft Renke.
Oder Ma.
Tilda Renke Ma.
Ma Tilda. Oh. Tilda Renke. Lach.
Also auf dieses Niveau war ich jetzt gar nicht vorbereitet, Ingo.
Wisse, willkommen in meiner Welt.
Ja.
Ja, wundervoll, das klingt fantastisch. Möchte ich auf jeden Fall nachmachen.
Also man muss natürlich dieses sehr intensiv gewürzte Indische mögen. Ansonsten ergibt es gar keinen Sinn, das zu essen. Aber
ja, das ist aber bei ganz vielen Sachen so, ne?
Eben, genau. Das ist bei vielen Sachen.
Also ich sag mal so, ganz scharf ist nicht so meine Welt, würzig hingegen schon. Und ich mag es auch gerne reichhaltig. Ich finde Gewürze ganz fantastisch und schön. Mhm. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren
und berichten. Das kann man ja
auch. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, über 5 Punkte wird es nicht werden.
Ja, das ist klar. Das ist
echt unfassbar. Ich komme da nicht drüber hinweg. So, darf ich?
Ich bitte darum, ja.
Ja, meins geht schnell. Ich mache Lachs.
Okay. Also ganz ehrlich, ohne es zu wissen, 4, Schnitt 3,5 bis 4. Ich muss gar nicht wissen, was du da machst.
Das Schöne an diesem Rezept ist, es hat so wenig Zutaten, da kannst du nichts verschlimmern oder verbessern.
Einfach nur Lachs. Einfach nur Lachs. Räucherlachs auf dem Brot, oder?
Genau.
Ja.
Räucherlachs auf dem Brot, ohne Fisch.
Genau. Also mit Soja, mit Sojagranulat obendrauf.
Nein, ich habe... Also der Punkt ist, ich bin ja nicht Veganer, aber ich mag vegan sehr gerne und ich suche auch immer nach Ersatzprodukten. Und es gibt, und jetzt wird dir gleich das Weinglas aus der Hand fallen, veganen Räucherlachs. Das ist kein Witz. Mhm. Und den kann man selber machen. Und bevor du irgendwas sagst, der wird aus Karotten gemacht.
Wegen der Farbe natürlich.
Ja, wegen der Farbe und auch ein bisschen wegen der Konsistenz. Und dann hast du im Grunde, du hast natürlich jetzt kein Filet, aber du hast, ich sag mal so, Lachsschnitzel. So, und es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Also viele kochen die Karotte und schneiden sie dann mit dem Sparschäler. Ich koche die Karotte erst, wenn ich sie abgeschält habe. Also erst mit dem Sparschäler rüber und dann die
also, ganzen Scheiben. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Also es gibt jetzt das Rezept für veganen Räucherlachs.
So ist das.
Okay, gut. Bin sehr gespannt.
Ja, also du schälst die Karotte mit dem Sparschäler, also machst feine Scheiben. Dann kommt das in kochende Salzwasser. Und dann kommt es in eine Gewürzmischung für und da wird es 2-3 Tage ziehen gelassen. So, und die Gewürzmischung ist Gemüsebrühe, Kelbpulver. Kelbpulver ist eine Alge, das ist eine Braunalge und die verfügt auch über, ja, also ich glaube, natürliches Jod ist drin. Also das ist ja das Problem zum Beispiel bei Salz, da ist Jod drin, das hat aber nichts mit unserem Jod zu tun und du bekommst das beste Jod aus den Algen.
Und durch diese Algen bekommt es diesen fischigen Geschmack, oder?
Bekommst diesen fischigen Geschmack und Flüssigrauch. Und da muss man aufpassen, dass man natürlichen Flüssigrauch nimmt, also das ist so ein Liquid. Aber nix, also ich kann meins mal, ich weiß gar nicht mehr, wo meins her ist. Ich habe das geschenkt bekommen. Aber es gilt genauso auch für die Algen. Immer gutes Material. Das kann auch ein bisschen teurer sein, weil man nicht viel braucht. Meersalz, Apfelessig, das war's. 2-3 Tage ziehen lassen.
Was ist denn Flüssigrauch?
Flüssigrauch ist flüssiger Rauch. Das ist, wenn du bei Burger King zum Beispiel einen Burger isst, dann ist da auch extra oder in diesen Barbecue-Soßen diesen Rauchgeschmack.
Na, ich kenne diese halt die geräucherte Paprika, die ich benutze, aber.
Nee, das ist was anderes. Also das ist Wasser, das wird geräuchert und destilliert. Und dann hast du so ein Liquid und du hast den puren Rauchgeschmack. Da reichen wirklich 1-2 kleine Tröpfchen.
Das Wasser wird geräuchert.
Mhm.
Okay.
Also so habe ich es mal gehört. Also das ist dann wirklich einfach nur Wasser, was nach extrem nach Rauch schmeckt. Und diese Mischung zwischen dem Flüssigrauch und dem Kelbpulver. Also mein Sohn liebt Räucherlachs auf dem Brot am Sonntag. Und ich habe ihm es nicht erzählt. Und das ist immer das Problem, das hast du auch in deiner Bolognese gehabt. Wenn man weiß, was drin ist, dann hat man immer Vorurteile. Also ich habe, es gibt ja auch veganes Mett aus Reiswaffeln. Und wenn man es nicht weiß, ist alles gut. In dem Moment, wo ich dann sage, ja, schmeckt aber schon anders. Es ist Quark. Und in diesem Moment, das ist bei der Bollo so und das ist auch mit dem Lachs so. Und mein Sohn liebt Räucherlachs. Und ich habe ihm das eben nicht gesagt. Und er hat das mit Genuss gegessen und meinte hinterher, das wäre der beste Lachs, den er je gegessen hat. Ich wäre fast zusammengebrochen vor Lachen. Also es ist wirklich unglaublich geil. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann einfach schön frisches Brot, bisschen Butter oder vegane Butter, Dill drauf, ab dafür. Also wirklich großartig.
Okay.
Auf der Facebook-Seite werde ich noch eine Meerrettich-Dip einen veganen dazu nehmen. Einmal, wenn man einen Hochleistungsmixer hat, aber auch eine Alternative, wo man keinen Hochleistungsmixer braucht, da nimmt man dann einfach Sojajoghurt. Und ab dafür. Freue mich, wer es ausprobiert.
Aber du brauchst dann, die Mengen sind dann schon sehr entscheidend, wie viel du von diesem flüssigen Rauch reintust und wie viel du von dieser
Einfach
von dieser
nur ein paar Tropfen. Nein, 1-2 Tropfen, mehr ist das nicht.
Okay.
Das ist wirklich ganz wenig. Also so ein Kelbpulver, da kosten irgendwie 50 Gramm, kosten so 17, 18 Euro. Und damit kommst du bis zu deinem Lebensende aus.
Ja, aber es ist halt die Frage, deswegen meine ich ja, es ist ja die Frage, dass du es auch nicht überdosierst, sondern es ist halt dass du eben ganz wenig nur brauchst,
um. Ja. Das ist, wenn du es schon zusammenrührst, riechst du dran und es riecht wie Lachs. Das ist irre. Das ist total irre.
Okay. Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Und wo bekommt man die Sachen? Wo bekommst du die Algen? Auch im Asialaden? Nein.
Nee, wahrscheinlich also nicht. Die habe ich aus dem Internet.
Okay.
Da gibt es so Naturkostläden und so. Ich würde es dir gerne schicken, aber ich bin jetzt gerade mit meiner Vorpremiere fürs neue Programm beschäftigt. Und
ach, was? Nur weil ich dir 5 Punkte gegeben habe? Deswegen
willst du
es nicht schicken.
Sowas muss man sich natürlich auch verdienen, ne?
Ja.
Und da ich ja weiß, dass sie mir für dieses Rezept wahrscheinlich knirschend 5,5 Punkte geben, weil ja, man schmeckt schon, dass es ein Algenpulver ist und so. Bullshit, Bullshit, Bullshit.
Wenn du es nicht wüsstest, hättest du die Bolo gegessen
und hättest gesagt, oh, was ist denn das für ein Rindfleisch? Ist das Weigu-Rind? Und ich hätte gesagt, ja. Und du hättest gesagt, ja, das schmeckt man aber. So, und hier ist es genau das Gleiche. Du wirst es essen und sagen, ah, nee, das schmeckt man nicht. Nein, schmeckt man nicht. Ich habe es ja ausprobiert. Also nicht nur mein Sohn, sondern auch Freunde.
Ich habe
meinen Brunch da, meine Eltern waren da.
Ich weiß,
und die haben es alle alle nicht gecheckt, dass das kein echter Lachs ist.
Okay. Ja, ich bin echt gespannt. Ich bin da sehr, ich gehe da sehr objektiv an die Sache ran.
Ja, und ich bin ehrlich.
Ich verbinde mir beim Essen dann auch immer die Augen.
Ach, du weißt es ja, du machst ihn ja, das ist ja Quark.
Doch, ich verbinde mir selbst die Augen und serviere mir das dann auch selbst und weiß ja dann nicht, was vor mir steht, weißt du. Und deswegen bin ich da schon sehr objektiv.
Ja, also, weil du natürlich ein 5-Sekunden-Gedächtnis wie ein Goldfisch hast.
Wer sind Sie? Hallo? Ich bin sehr gespannt. Ich bin Lachsfreund. Ein Wort, das man auch selten hört. Ich bin Lachsfreund.
Ich bin ein Freund des Lachses.
Ja.
Der Lachsenunterhaltung.
Also, absolut. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich werde das nachkochen. Ich werde mir erstmal für 250 Euro die Zutaten dafür kaufen. Mhm. Geräuchertes Wasser zum Beispiel. Das habe ich echt noch nie gehört, aber das klingt spannend. Ja. Nein, Liquid Rauch. Wie gut,
dass wir diesen Podcast machen und du deinen kleinen, dicken, quirligen Freund an deiner Seite hast.
Ich dachte schon, der Satz geht anders aus.
Dein 5-Punkte-Freund.
Dass du dein kleines, fettes Gehirn mal auf Vordermann bringst.
Nein, ich würde dich nie beleidigen. Auf Facebook kommen dann noch zwei Varianten meines Meerrettich-Dips dazu. Das lohnt sich, den auch zu machen. Ich möchte ja, dass ihr mal auf die Facebook-Seite guckt. Wäre lieb, wenn ihr unseren Podcast liked und teilt. Wir brauchen noch ein paar Hörer und auch die Facebook-Seite liked und teilt. Wir freuen uns auch über Anregungen. Wenn ihr auch Wünsche habt, über was wir mal reden sollen, dann sind wir da mehr als dankbar.
Ja, auf jeden Fall. Also gerne die Facebook-Seite liken. Ein paar Likes wären auch ganz schön. Und wir sind jetzt auch ganz neu bei Audible. Hoffentlich. Ich werde das nachher mal versuchen, uns da hochzuschießen. Das soll jetzt auch gehen. Das heißt, wir sind auch auf Audible bei den exklusiven Audible-Lesern.
Dann begrüßen wir jetzt auch die Audible-Hörer und begrüßen euch zu Wissenswertes 2. Noch vor 100 Jahren war der Rhein der bedeutendste Lachsfluss in Europa. Jahr um Jahr kehrten etwa 1 Million Lachse von ihrer langen Reise nach Grönland zurück in die Rheinzuflüsse im Schwarzwald, Elsass und in die Schweizer Alpen. Als die Industrie sich im 19. Jahrhundert an den Ufern ansiedelte, Wasserkraftwerke die Flüsse erwärmten und sich die Wasserqualität drastisch verschlechterte, verschwanden die Lachse auf Nimmerwiedersehen. 1950 ist der ursprüngliche Rheinlachs komplett ausgestorben. 33 Jahre später, also 1983, gelang jedoch eine Wiederansiedlung des Lachses am Oberrhein. Heute tummeln sich schwedische und französische Lachse friedlich im gluckernden Nass und kennen untereinander keine Ressortiments. Inzwischen konnten über 8000 Lachse im Rhein nachgewiesen werden. Auch in der Elbe und der Weser wächst die Population stetig. Es pflanzen sich zwar immer mehr Lachse natürlich fort, doch die Wege zum jeweiligen Laichgebiet sind für den Lachs schwer bis gar nicht zu erreichen. Aus diesem Grund kommt er ohne die sogenannte Besatzmaßnahme nicht aus. Die Eier werden quasi von Menschenhand zu Jungfischen gezüchtet und ausgesetzt. Die Lachse wachsen dann in Nebenflüssen des Rheins auf, wie der Wupper oder dem Seinbach. Bis an den Oberrhein sind die Laichgebiete des Lachses verteilt. Den Wasserfall bei Schaffhausen am Oberrhein können sie bisher rheinaufwärts nicht überqueren, deshalb sind im Alpen- und Hochrhein keine Laichgebiete bekannt. Biologen arbeiten hart an der Wiederansiedlung des Lachses in Deutschland. Fähre, die einst auch für das Aussterben des Lachses sorgten, werden umgebaut. Kläranlagen in Industrieanlagen neu überdacht. Überdacht von Denken nicht, dieser Schutz, egal. Das alles gibt Anlass zur Hoffnung auf fast stabile Wildlachspopulationen im Rheinsystem. Mich als Düsseldorfer würde das sehr freuen, denn dann könnte ich mir meinen Lachsbedarf selber angeln, 2080, und es den Lachs noch gibt. Das ist der Grund, warum ich unseren Podcast so liebe. Ich hätte nie gedacht, dass der Rhein mal der bedeutendste Lachsfluss in Europa war und dass es auch jetzt noch Lachse da gibt. Also das ist toll, was man hier lernt.
Absolut, ja. Und wir sind ja auch beide Rheinländer. Wir sind ja beide, wohnen ja beide in Städten.
Ich bin eigentlich aus Westfalen. Ich wohne im Rheinland. Ist man dann automatisch Rheinländer?
Du wohnst aber im Ja, ich bin auch kein, ich bin auch kein Rheinländer. Ein Rheinländer ist dort, wo du wohnst. Mainz ist ja, Mainz wird man auch nicht als Rheinländer bezeichnen, aber ich bin ein, ich wohne in einer Stadt, die am Rhein liegt, sagen wir mal so. Wir wohnen beide in einer Stadt, die am Rhein liegt.
Dann könnten wir jetzt Lachs fangen und uns ihn gegenseitig zuschicken.
Genau. Und uns gegenseitig in den Mund werfen. Das wäre doch was.
Ja.
Da könnten wir uns mal zum Lachsfischen.
Da muss ich eine kurze Geschichte erzählen. Wir haben ja verwöhnte Kinder. Und dann war meine Frau mit dem Großen im Supermarkt. Und dann wollte er Schokolade. Und sie, nein, gibt's nicht. Und so, ja, einen Keks. Nein, gibt's nicht. Du kannst dir was aussuchen, aber was Gesundes. Und er, naja, dann nehme ich halt Lachs und Trauben. Ich bin froh, dass wir kein Kaviar essen.
Lachs und Trauben. Gib dem Kind Lachs und Trauben. Sehr schön.
Guck mal, lieber, ich bin wirklich sehr gespannt auf dein 5-Punkte-Getränk des Monats. Wollen wir das mal machen?
Ja, sehr gerne.
Das Getränk des Monats. Ich habe mir natürlich überlegt, ich möchte etwas Skandinavisches machen. Und ich habe ja letztes Mal einen Bellini vorgestellt. Ich mag sehr gerne Cocktails und ich mag sehr gerne Alkohol. Deswegen habe ich mich um ein Old Fashioned bemüht. Ein Old Fashioned ist ein fast 200 Jahre alter Cocktail, wenn nicht sogar der älteste Cocktail überhaupt. Also früher hieß er einfach nur, er wurde mit Whisky gemacht ursprünglich. Da hieß er einfach nur Whisky Cocktail und über die Jahre hieß er dann irgendwann Old Fashioned. Und es ist eine, ich glaube, 18. Jahrhundert. Und der Grund ist, der wurde zur Prohibition entwickelt, um den Whisky, der damals halt nicht so gut schmeckte, irgendwie wieder schmackhaft zu machen. Und das ist natürlich 200 Jahre her und deswegen gibt's den mit mittlerweile, also eigentlich ist es die Grund, das Grundding ist Whisky, Zucker, ein Bitter, Angostina-Bitter. Kennst du den überhaupt?
Ja, natürlich. Ja, ja.
Also du guckst gerade, als ob du irgendwie die Luft anhältst und gleich vom Stuhl fällt.
Nee, überhaupt nicht. Nein, okay. Mir fällt nur gerade vieles ein mit der Prohibition. So sind ganz viele Cocktails entstanden. Ich habe ja neulich erzählt, dass ich in dem Raffles Hotel in Singapur letztes Jahr zum ersten Mal diesen Singapur Sling getrunken habe. Und der ist auch so entstanden, weil man nämlich das Alkoholverbot umgehen wollte und wollte irgendwas machen, was auch den Frauen schmeckt und was aussieht wie Fruchtsaft. Und deswegen hat man den Singapur Sling erfunden.
So ist das. Und hier hast du halt Whisky, Zucker, ein Angostina-Bitter, Orangenschale und Eis. Mehr ist das eigentlich nicht. Mhm. Und gut, jetzt streiten die sich natürlich auch, welcher Whisky da reingehört. Und garniert man das mit einer Kirsche, mit Orangenscheiben, was auch immer. Im Laufe der Jahre gab es dann Varianten mit Tequila, mit Rum und mit Brandy. Und ich habe einen Norwegian Old Fashioned. Und zwar haben wir da Linie Aquavit als Grundzusatz. Und Linie Aquavit ist, also ich sag's mal so, ich mag eigentlich keinen, also ich bin jetzt nicht so der Kümmelfreund. Ja, also es gibt zwei Arten, wo ich Kümmel mag. Da wollte ich auch nochmal mit dir drüber reden. Wollen wir im Dezember unsere Weihnachtsmenüs vom letzten Jahr den Leuten anbieten?
Können wir
Bock drauf? Dann sage ich jetzt nichts. Da kommt die andere Kümmel-Variante. Das ist unfassbar. Und Linie Aquavit mag ich. Und Linie Aquavit ist ein norwegischer Digestiv, also ein Verdauungsschnaps. Und der ist in einem sogenannten Rektifikationsverfahren hergestellt worden. Also mehrfach hintereinander geschaltete Destillationsvorgänge. Und das, weißt du, warum der Linie Aquavit heißt?
Nee, ich kenne das, aber ich hab das Linie auch noch nie getrunken. Ich bin, ja.
Linie ist der Äquator.
Ah, okay.
Der überquert zweimal den Äquator. Der wird 19 Wochen in ehemaligen Oloroso-Fässern gelagert, also Sherry-Fässern, und dabei mit dem Schiff nach Australien und zurück transportiert und überquert dabei zweimal die Äquatorlinie. Klingt erstmal total bescheuert, als ob das ein Gag ist, aber es ist kein Gag. Also vor 200 Jahren, das schließt sich der Kreis zu unserem Old Fashion, ist ein Missgeschick passiert. Dann gibt's jetzt viele verschiedene Geschichten, Also die erste Geschichte ist, dass der in Trondheim ansässige Händler Heinrich Meinke 1805 eine Ladung Trockenfisch und etliche Fässer Aquavit nach Indonesien verschifft hat. Die zweite Variante ist, dass es die Familie Lüsholm war, die Fässer nach Asien verschiffte, und zwar ein Jahr davor. Bei Meinke war dann der Abnehmer verstorben, bei Lüsholm mangelnde Abnehmer. Also die sind ihr Ding nicht losgeworden, also wurde es wieder zurückgeschickt. Das heißt, die waren dann 2 Jahre auf See, kamen wieder und dann haben die Dinger verkostet und sind schier weg aus dem Stuhl gefallen, weil es ganz anders geschmeckt hat. Also es war viel geiler, viel besser. Das geht einmal durch die Bewegung im Schiff. Aha. Und das ist im Grunde wie beim Whisky. Ein Whisky kriegt ja ganz viel Geschmack durch die Lagerung und der Umgebung. Also ein Islay Whisky, wo du die raue See hast, der ja sehr salzig, sehr torfig schmeckt ganz anders als ein Lowland Whisky, wo auch die Landschaft langweilig ist. Und so ist es auch. Also der bekommt dadurch, dass der mehrere Klimazonen durchquert, bekommt er einen ganz anderen Geschmack.
Aber die fahren diesen Aquavit, fahren die immer noch mit dem Schiff rundherum, bis er zum Verbraucher kommt.
Ja.
Aber könnte man das nicht irgendwie anders simulieren? Nein. Muss man da so viel Kerosin und Schweröl verbrauchen, um dieses Ding
echt? 5 Punkte. Ja, muss man, weil es eben auch ein anderer Geschmack ist. Also, um die Geschichte abzuschließen, Lüsholm gründete 1821 eine Distillerie in der Nähe von Trondheim und hat dann damit begonnen, also Schiffe und Schiffe zu kaufen, und wahrscheinlich sind Segelschiffe.
Ein sehr, sehr großes Segelschiff.
Ein Fass. Hat er sich aber dann überlegt, irgendwie Asien ist wohl nicht so gut, und deswegen sind sie dann auf Augsburg, wollte ich gerade kommen, auf Australien gekommen. Also erstmal ist es natürlich eine irre Marketingnummer, und es wäre natürlich auch ein Skandal, wenn die damit aufhören würden. Aber, und das ist wirklich so, moderne Maschinen kriegen das nicht hin. Also die haben es probiert, weil es natürlich ein Riesenaufwand ist, da irgendwie dran zu kommen, die kriegen das nicht auf die Kette. Also derzeit befinden sich eigentlich ständig 1000 Fässer auf den Weltmeeren. Und es geht halt um Kälte, es geht um Hitze, es geht um Sturm, es geht um die rollende Bewegung. Und das merkst du halt. Und das Krasse ist, mach das mal, wenn du im Supermarkt bist, guck mal nach Linie Aquavit. Und dann kannst du, wenn du es umdrehst, durch die Flasche hindurch sehen auf das Etikett. Und da ist der Name des Schiffes, die Reisedaten und die Nummer der Flasche auf der Rückseite des Etiketts.
Krass.
So, und das klingt nach so viel Aufwand. Und jetzt halte ich fest, da kostet ein Fläschchen nur 17 Euro.
Ich wollte gerade sagen, die gibt es ja auch überall zu kaufen, ne? Das gibt es ja so eine Massenware eigentlich. Ja.
Absolut. Und es ist ein fantastische Spirituose. Und jetzt kommt's. Das Ganze gibt es aber auch noch etwas besser oder höher. Es gibt den Linie Aquavit im Double Cask, also im doppelt gelagert oder doppelt gereift in Fässern. Einmal mit dem Port Finish und einmal im Madeira Finish. Und da sind sie doppelt gelagert in Fässern. Also insgesamt reifen die dann 28 Monate, nicht 19, 4 davon auf hoher See und 12 Monate dann im Portwein oder Madeira Fass. Da kostet das Fläschchen 25 Euro. Ich habe den Portwein und den Madeira mal gekostet. Ich fand's grandios, ich fand's wirklich toll. Wobei ich den Unterschied jetzt nicht so marginal fand, aber ich nicht so krass fand, eher marginal. Aber ich fand's super. Und es gibt auch noch einen 4 Jahre alten Linie Aquavit, irgend so ein Weihnachtsspecial, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Auf jeden Fall in den Old Fashion kommt dieser fantastische Linie Aquavit. Dann Zucker, Angostura-Bitter ist ein so ein Aromabitter, der hat, ich glaube, Enzianwurzel als Grundstock. Es gibt auch verschiedene Bitter.
Alkoholfrei muss man dazu sagen. Das ist man braucht immer so einen Spritzer, kommt immer rein, so eine Würzigkeit zu verleihen.
2, 3 Spitzer, Bitterorange ist noch drin, Gewürznelke, Kardamom, Zimt, Koriander. Das Witzige ist, Angostura-Rinde, also Angostura ist ein Baum, ist im Originalrezept nicht drin, aber es gibt Nachahmerprodukte, die es wohl drin haben.
Okay.
Ne? Und das Schöne ist halt, durch den Linie Aquavit bekommt er halt so eine schöne Würze, also anders wie dann beim Whisky oder beim Gin. Und das Rezept würde ich gerne zur Verfügung stellen, weil ich finde, das ist ein ganz toller Cocktail mit einer großen Geschichte und mit einem Linie Aquavit, der eben auch eine tolle Geschichte, eine tolle Tradition hat. Und ich finde, bei so viel Mühe lohnt es sich. Und es schmeckt man im Glas.
Toll. Und vor allen Dingen, wenn du die Geschichte dieses Cocktails weißt oder die Geschichte zu einem Getränk weißt oder auch zu einem Essen oder auch bei anderen Sachen, dann isst man und genießt das Ganze nochmal ganz anders.
Finde ich auch. Ich mag das gerne.
Wenn man ein Bellini trinkt und die Geschichte des Bellinis kennt, dann trinkt man den komplett anders.
Ja, auch, dass man zum Beispiel auch mit dem Linie Aquavit und dem Old Fashioned, ne, also das sind ja zwei Dinge, also da kannst du dich den ganzen Abend eigentlich drüber unterhalten, nur über die Geschichte dieser beiden Getränke.
Ich kannte den Old Fashioned immer nur mit Whisky tatsächlich. Nie in meinem Leben ein Aquavit getrunken.
Nein?
Nein. Ich weiß überhaupt nicht, wie das schmeckt. Ich kann dir das Kümmel. Nicht sagen. Ich habe auch Leute immer sehr irritiert, wenn ich ihnen gesagt habe, dass ich noch nie in meinem Leben ein Korn getrunken habe.
Das stimmt ja nicht.
Das stimmt mittlerweile nicht mal. Also ich habe den ersten Korn, das weißt du auch, da habe ich dich auch, glaube ich, irritiert damals mit, als ich dir gesagt habe, ich habe noch nie einen Korn getrunken. Den ersten Korn, also natürlich immer irgendwie...
Wer würde nie meinen ersten Korn vergessen? Und jetzt bin ich der Großvater. Und was sonst wohl würde ich meinem Kleinen geben? Als Nordhäusers Echte.
Genau, mit Ingo habe ich, der Ingo hat mich zu meinem ersten bewussten Korn, also natürlich Alkoholsachen auch manchmal eingelegt in Korn, das weiß ich auch, also irgendwie so mit Früchten und sowas und Korn halt als Alkoholzutat, das weiß ich auch, da habe ich wahrscheinlich auch schon mal Korn getrunken, aber so richtig, dass man gesagt hat, komm, wir trinken mal einen Korn, da hat Ingo mich überredet in dieser besagten Bar, vor der wir schon mal geredet haben, wo wir diesen leckeren Rum getrunken haben und da haben wir einen Jahrgangskorn getrunken.
Was übrigens sehr schade ist, im September gibt es in Riedberg die Comedy-Show, die besagte, und die Kneipe hat zu an dem Tag. Was? Das haben sie mir jetzt schon gesagt. Und da haben wir diesen wundervollen Lagerkorn getrunken. Ja. Meiner Meinung nach ist Korn die nächste, the next hot shit, würde ich mal so sagen. Und wie hat er, der war großartig, oder nicht?
Der war sehr gut. Wobei, wenn man ihn nachkaufen würde, würde er wahrscheinlich auch nicht so gut schmecken, wie dieser Rum damals.
Dieser Rum, ja.
Genau.
Aber das könnte man ja mal machen. Man könnte ja einen nordrhein-westfälischen Old Fashioned machen. Schön mit dem Jahrgangskorn oder so. Ich wag mich da mal dran.
Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe einen Wein mitgebracht. Wer würde das denn nicht denken? Ja, einen Wein. Ich habe ja vorletztes Mal einen Grauburgunder und letztes Mal habe ich einen Pinot Grigio und habe mal versucht zu erklären, was denn der Unterschied ist, da ja kein Unterschied ist und wo der Grauburgunder denn herkommt und so weiter. Und dieses Mal habe ich zu diesem Fischcurry einen Weißburgunder. Und zwar dieses Mal wieder einen. Naja, um halt vor allen Dingen auch.
Also man muss dazu sagen, wir wissen es beide nicht, ne? Das war jetzt wirklich lustig geraten.
Ja. Wobei es noch lustiger gewesen wäre, wenn ich gesagt habe, lass mich raten, du hast einen Old Fashioned mit einem Linie Aquavit, kann das sein?
Da hättest du mich sprachlos erlebt.
Da hätte ich dich auch, aber hallo. So.
Aber hallo.
Weißburgunder, Grauburgunder. Was ist denn der Unterschied zwischen Weißburgunder und Grauburgunder? Wir haben ja letztes Mal schon gelernt, dass der Grauburgunder eine Mutation der Pinot Noir Traube ist, also des Spätburgunders. Und genauso ist ja auch der Weißburgunder, ist auch eine, eben deswegen der Name auch Burgunder. Es ist eben eine Mutation der Rotweintraube, der Spätburgunder Traube. Um es mal kurz zu fassen, beide unterscheiden sich eben in der Farbe der Traube. Während die Grauburgunder-Traube eben dieses leicht gräuliche, rötliche hat, ist die Weißburgunder-Traube, wer sollte es denken, weiß. Also sehr klar. Und so ist dann auch der ganze Wein. Der Weißburgunder ist im Vergleich zum Grauburgunder eben sehr viel filigraner und sehr viel fruchtiger und eleganter. Grundsätzlich. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Und ich habe mal irgendwo den Satz gelesen und das stimmt tatsächlich. Es ist sehr viel einfacher, einen guten Grauburgunder zu machen als einen guten Weißburgunder. Also bei einem Weißburgunder, da muss man schon was können, glaube ich, um das zu machen, weil ein Weißburgunder, der wächst auch nicht auf allen
Bäumen.
Auf allen Bäumen, ganz genau. Da musst du schon sehr tief graben. Ähnlich wie beim Trüffel. Nein, der Weißburgunder ist tatsächlich so, dass er einen Boden braucht, der sehr viel Wasser speichern kann und wächst halt auch wirklich nicht überall. Und genau, Ich habe mir jetzt ausgesucht einen Weißburgunder, den ich neulich durch Zufall entdeckt habe in einem Weingeschäft, das neu eröffnet hat hier in Mainz. Da bin ich mal vorbeigegangen. Und die haben mir einen Weißburgunder empfohlen, nicht zu diesem Essen, sondern insgesamt, weil sie gesagt haben, der ist gut, weil ich habe denen gesagt, dass ich gerne Weine trinke, die nicht so säurehaltig sind, also nicht so.
Das wäre meine Frage gewesen, weil ich bin ja Reflux-Ösophagetiker.
Insofern der optimale Wein für dich. Hier, ich habe den mal. Da ist er.
Mhm. Hier, so sieht er aus. Der hat irgendwie so ein Siegel da oben dran, ne?
Der hat auch was gewonnen. Eine Bundesweinprämierung in Gold hat er gewonnen. Genau, ein Bechtheimer Weißburgunder vom Weingut Erbeldinger. Sehr, sehr lecker. Der ist, kostet direkt vom Weingut, kann man sagen. Ich habe mal nachgeguckt. Also in diesem Geschäft war es ein bisschen teurer. Aber direkt vom Weingut kostet er 8,50 Euro. Also ist jetzt kein so ein ganz günstiger Weißwein. Aber er ist ein Weißburgunder, der jetzt nicht diese ganz extreme Leichtigkeit hat, der ist so ein bisschen kerniger, hat einen ganz zarten Schmelz, ist so ein bisschen kräftiger. Für einen Weißburgunder ziemlich kräftig, aber passt sehr gut, glaube ich, zu diesem Curry. Ich habe es tatsächlich nicht zusammenprobiert, aber kann es mir sehr gut zusammen vorstellen.
Also du kennst ja meine Meinung dazu zu Preisen. Also ich finde 8 Euro ist völlig in Ordnung.
Ja, ja.
Ich finde ja, wenn die günstiger werden, immer so, das finde ich ja immer ein bisschen unheimlich. Also insofern finde ich, das ist für mich ein Wein, der durchaus günstig ist. Also wenn man sich überlegt, was da alles hintersteckt. Und,
ne, du kommst aus Düsseldorf.
Nee, ich komme aus Bielefeld. Ich komme von ganz unten.
Okay. Also ich schenke mal ein. Hört ja. Man das? Oh. Sehr gut.
Ja.
Prost.
Gut, dass du nochmal Kling gemacht hast, sonst hätte es auch was anderes sein können.
Ja. Es hätten auch meine Nierensteine sein können, die rausgefallen sind. Ja,
oder Keramik.
Die Nierensteine in die Keramik. Ganz genau.
Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Also,
Link kommt natürlich auf die Facebook-Seite. Da kann man sich den sehr gerne auch bestellen. Wir müssen noch mal dazu sagen, wir bekommen dafür kein Geld.
Nix, leider. Gar nichts.
Also wir bekommen nicht mal eine Gratisflasche Wein. Noch nicht, aber wir sind oder ja bald.
Linie Aquavit hat uns nicht gesponsert. Angostura Bitter nicht. Kellpulver nicht. Nix. Also wir bekommen gar kein Geld. Und ich würde es ehrlich gesagt auch nicht annehmen, wenn es blöd wäre. Also wir empfehlen hier nur Sachen, die wir wirklich toll finden, die wir gut finden.
Ja. Also wenn Linie Aquavit uns sponsern würde oder uns Geld geben würde, das würden wir sehr gerne nehmen. Wir würden auch gerne uns in Alkohol auszahlen lassen, das würde auch gehen.
Ja, Weingüter aber ich können sehr gerne Kisten schicken. Wenn ich es auch wirklich gut finden würde.
Also ja,
wenn ich
jetzt gesagt,
nicht was mag, dann ja gut. Würde ich es nicht machen wollen.
Ja, das ist absolut so.
Wo kaufst du denn deinen Fisch?
Ich kaufe meinen Fisch beim Fischhändler, wenn es gut läuft.
Ihr habt einen Fischhändler bei euch?
Wir haben,
oder im Supermarkt?
Wir haben sogar mehrere Fischhändler. Ja, wir haben sowohl als auch. Wir haben aber in Mainz gibt es zum Beispiel, natürlich gibt es die Nordsee, die es überall gibt, aber es gibt auch einen richtigen Fischhändler, den Fisch Jakob in Mainz. Mhm. Das ist ein richtiger Fischhändler, das ist ein schöner kleiner Laden, da kann man reingehen, kann Fisch kaufen, kann sich beraten lassen. Und kann mittags sogar sich einen Fisch braten lassen. Das ist sehr schön da. Und da
weißt du denn, wo? Und weißt du, wo dein Fisch immer so herkommt?
Ganz ehrlich gesagt, nein.
Fisch ist gesund und jederzeit zu bekommen. Aus diesem Grund ist das Meer zum Teil leer gefischt. Und auch das Thema Schleppnetze bringt so manchen Konsumenten auf die Palme. Wer also die Überfischung nicht unterstützen, aber auch nicht auf sein Lachsfilet verzichten möchte, greift oft zu Fisch aus Aquakulturen. Ökosiegel und andere Zertifizierungen vermitteln das Gefühl, damit etwas Gutes zu tun. Mittlerweile stammen rund 90% der Lachse in den Kühlregalen heimischer Supermärkte nicht aus Flüssen, Seen oder Meer, sondern aus künstlichen Zuchtbecken. In Deutschland kommen die meisten Lachse aus Norwegen, wo die Zucht hoch industrialisiert ist. Bis zu 200.000 Lachse tummeln sich in einem Zuchtbecken. Das sind 25 mal mehr Fische, als im ganzen Rhein samt Nebenflüsse heimisch sind. Um ein Kilo Lachs zu produzieren, werden etwa 500 Gramm Sojabohnen benötigt, für die große Teile des Regenwaldes gerodet werden. Erhebliche Mengen von Futterresten und natürlich auch Ausscheidungen sinken auf den Boden, was das hiesige Ökosystem stark belastet. Kleine Bakterien bauen die Stoffe ab und verbrauchen dabei jede Menge Sauerstoff, der den Kleinstlebewesen wie Würmer, Seeigel oder Krebsen fehlt. Zu viele Lachse auf einem Haufen sind anfällig für Parasiten, die normalerweise tödlich für die Fische sind. Deshalb werden die Lachse mit Pestiziden behandelt, von denen die Wirkung auf den Menschen noch nicht ausreichend geklärt ist. Ständig machen sich die Züchter daran, mehr Fische unter immer besseren Bedingungen zu züchten. Genauer Fütterungsmengen, um weniger Abfall zu produzieren, weniger Fische pro Gehege, um Pestizide zu vermeiden, und auch die Futterzusammensetzung wird ständig überarbeitet. Es gibt mittlerweile Zuchtanlagen, die sich nicht mehr im Meer, sondern in großen Hallen befinden, um genau dieses Problem zu vermeiden. Norwegen plant zurzeit, seine Lachsproduktion bis 2050 zu verfünffachen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist.
90% aus Aquakulturen. Das ist viel. Sehr viel. Ich wusste ja, dass die Aquakultur, also das kennt man ja, aber 90% ist schon mal eine Hausnummer, oder?
Ja, absolut. Und ich wusste auch nicht, dass also ich war auch jemand, der mal gesagt hat, ach, das ist doch super mit Aquakultur und sonst was. Und natürlich hat man dann auch mal Bilder gesehen, aber man, weißt du, auch so Wildlachs und so, das ist ja kein Wildlachs, sondern das ist ja, das ist alles nichts anderes. Und ich habe mich dann jetzt mal da ein bisschen mit beschäftigt. Und durchaus eine Alternative sind die ganzen Fischfarmen, die indoor sind. Das heißt, du hast dann ein geschlossenes System. Das belastet die Umwelt nicht, die Flüsse sowieso nicht. Und selbst wenn du keine Aquakultur hast, die Meere sind mittlerweile so versaut und so versifft, dass die Fische extrem belastet sind. Es gibt von der WHO, glaube ich, gibt es eine Fisch-App, also welche Fische man essen darf und welche nicht. Ja. Und ich, also meine Frau hat die, wir haben da nur kurz drüber gesprochen, die meinte dann irgendwie, ja, da bleibt dann ein Fisch übrig. Ja. Von allen Fischen. Wahrscheinlich die Esche.
Ja, auch die Esche als Baum oder die Renke.
Oder die Renke. Genau.
Die ja, allein die Tatsache, du kannst ja nicht nur den Fisch essen und denkst, der Fisch ist belastet, sondern du weißt, du isst jetzt diesen Fisch und für diesen Fisch mussten so viele Sojabohnen verfüttert werden, dass die ganzen Regenwälder abgeholzt werden. Das ist natürlich alles so, da hängt so viel mit dran und man kann es eigentlich guten Gewissens gar nicht mehr essen. Auch hier gilt, glaube ich, dass das Prinzip von allem nicht so viel essen, wenn man es gerne isst. Ich esse Lachs tatsächlich sehr gerne. Aber es ist seit einigen Jahren eben so, dass ich das nicht mehr so ganz ohne esse, ohne mir da irgendwie Gedanken zu machen, ob das jetzt gut ist oder ob das irgendwie belastet ist. Also Lachs gilt ja auch als einer der Fische, die am stärksten belastet sind. Und man weiß halt nicht genau, was man auf dem Teller hat, wenn man es nicht selbst gerade gekauft hat. Und sogar wenn man es gekauft hat, weiß man nicht genau, wo es herkommt. Sogar beim Fischen, da weiß ich nicht, wo es herkommt. Ich könnte natürlich nachfragen, aber dann müsste ich mit diesem Fischhändler reden und das möchte man ja auch nicht.
Absolut. Aber du weißt jetzt, der kommt aus der Aquakultur. Und wie gesagt, also Indoor kannst du machen. Und ich habe in der Tat, ich glaube, es war aus dem Sauerland. Also ich habe das im Internet gefunden und habe dann dort bestellt. Der Fisch war extrem teuer. Ich habe da 30 Euro oder so für einen Fisch bezahlt. Aber er war wirklich fantastisch. Also das muss man sagen. Und ich habe noch eine lustige Geschichte zum Victoria-Barsch. Ich krieg's nicht mehr genau hin, warum und weshalb. Aber ich war beim Fischladen und dachte, ja komm, nimmst du mal Victoria-Barsch. Das ist vielleicht mal so ein Fisch, der nicht so populär ist.
Das ist ein Victoria-See grundsätzlich und das ist gar kein Barsch gewesen, sondern das ist ein anderer Fisch gewesen, oder?
Nee. Und dann habe ich nach einem Rezept gesucht und dann habe ich die Geschichte von diesem Victoria-Barsch. Und diese Züchtung dieses Fisches treibt die Leute da komplett in den Ruin und Frauen in die Prostitution und sowas. Und ich habe das gelesen. Und ich habe gesagt, den kann ich nicht essen. Ich suche das mal raus fürs nächste Mal.
Okay.
Und dann habe ich das meiner Frau vor. Wir haben, also ich glaube, ich habe noch nie so schlecht ausgesehen beim Essen. Also ich habe. Wir haben da gesessen und haben das mit so einem schlechten Gewissen. Ich muss das mal, ob ich den Artikel nochmal finde, aber das war
also jeder Bissen treibt Frauen in die Prostitution.
Ja, so in der Art. So und kannst du jetzt, weißt du, aber das ist natürlich auch ein Lebewesen, kannst du ja jetzt auch nicht wegschmeißen. Du hast ihn ja gekauft und das war eines der schlimmsten Essen, die wir je hatten.
Oh Gott.
Gefolgt von, das erzähle ich dann mal, wenn wir das Thema Hasen haben. Das war das schlimmste Essen meines Lebens.
Das würde mir nicht passieren, weil ich keine Hasen esse. Das sollten wir nicht als Thema machen. Thema Hase sollten wir nicht machen. Ich esse
Warum
keine
nicht?
Hasen.
Nee? Dann erzähle ich ganz schnell die Geschichte. Und zwar, Freunde von meinen Eltern hatten uns zum Hasenessen eingeladen. Und das war ein Hase, der von einem Bekannten von ihnen kam. Und der arbeitete bei Zoom-Kekse. Also Zoom-Kekse ist eine Keksfabrik in Bielefeld. Und der hat den Hasen mit Keksen gefüttert. Und Futter wirkt sich auch auf den Geschmack des Fleisches aus.
Nein.
Dieser Hase hat komplett nach Kekse geschmeckt. Das war so ekelhaft. Also wirklich, jeder biss rein, alle guckten sich an und spuckten wieder auf den Teller. Ich muss ja 14, 15 gewesen sein.
Wusstet ihr das vorher?
Nein, wussten wir nicht. Also wir haben uns alle angeguckt und dann hat sie, die Hausherrin dann das erzählt und sagte, oje, oje, der arbeitet bei Zoom-Kekse und dann kam das so raus. Ja, das war echt unfassbar. Deswegen ist es auch immer wichtig, wie ein Tier, wenn man Tiere essen möchte, gefüttert wird. Deswegen ist es immer wichtig, eben keine Massentierhaltung, sondern eher eine Kuh, die gegrast und geweidet hat und auch das Schweinchen draußen und.
Genau. Und wenn man Flamingos hat, die ruhig auch mit grüner Paprika füttern, damit die eine andere Farbe annehmen.
Du bist ein Fuchs im das kulinarischen stimmt. Dschungel. Du bist die Rose im Asphalt.
Oh. Das hört sich sehr literarisch an. Ist das eine Überleitung?
Kichererbsen. Literarisch. Ich freue mich so sehr, dass ich heute den Buchvorschlag machen darf, denn ich habe mir viel Mühe gegeben und habe ganz lange überlegt, welches Buch stelle ich vor. Und es ist der dritte Podcast und beim ersten Podcast habe ich ja ein Anfängerbuch vorgestellt. Und jetzt sind wir bei der Grundliteratur. Ein Buch, das jeder, der sich für Kochen interessiert, in seinem Buchregal haben sollte.
Oh, ich bin sehr gespannt.
Ja, und zwar sagt dir Escoffier etwas, und das, ich meine jetzt nicht die Firma, die die Fonds herstellt. Ja.
Ich wollte gerade sagen.
Nein.
Darüber hinaus sagt es mir nichts.
Außer Auguste Escoffier? Nein? Hm. Da schlürft er seinen Weißburgunder, ich fasse es nicht. Dieser Mann ist zu Weltruhm gelangt, denn er hat etliche Bücher geschrieben, unter anderem eben auch ein Standardwerk, da kommen wir gleich zu. Und er hat aus vielen Ländern Spezialitäten adaptiert und hat eben die französische Haute Cuisine geprägt. Das Buch, was ich gleich vorstelle, ist die Grundlage der Kochkunst des 20. Jahrhunderts und er gilt auch als Reformer. Also das heißt, er hat die Küche leichter gemacht, hat sie bekömmlicher gemacht, eben nicht so schwer. Er hat die ganzen Garnituren weggelassen und. Und wenn du mal essen warst, dann gibt es ja auch Posten in der Küche. Da gibt es den Saucier und wie die da alle heißen. Und das ist eine Erfindung von Escoffier. Das ist dieser Mann, der die Kochkunst und auch die Restaurants komplett revolutioniert hat. Und der Küchenkunstführer, so heißt sein Buch, im Original heißt es Le Guide Culinaire. Ich zeig dir den mal. Das ist der Kochkunstführer, ein Riesenschmöker. Und da sind über 5000 Rezepte drin.
Okay.
Kostet 19 Euro und mehr braucht man eigentlich nicht. Also natürlich können wir uns darüber unterhalten, dass Tim Mälzer, und wir beide sind Riesenfans von Tim Mälzer, ein neues Kochbuch rausgebracht hat. Und das ist, ich sammle ja Kochbücher und auch Zauberbücher. Und wenn so eins, zwei Sachen da drin sind, die man gebrauchen kann, dann ist man schon glücklich. In diesem Buch ist jedes Gericht, was du dir vorstellen kannst.
Okay. Dafür ist es tatsächlich gar nicht so dick, ne? Da, wenn du 2000 Rezepte, das ist ja schon ein dickes Buch, aber.
Fünf.
Was fünf?
5000.
5000?
5000.
Okay. So.
Und der hält sich aber auch nicht auf, irgendwie mit irgendwie langen Texten oder irgendwelchen Bilder. Also Bilder hat's gar nicht. Ja. Zum Beispiel, hier, Stinte Richelieu. Die gleiche Zubereitung wie bei Stinte auf englische Art, nur dass man auf die Haushofmeisterbutter noch Trüffelscheiben legt. Buff. Also mehr ist da gar nicht. Warte mal, sag mal irgendwas. Oder warte mal, haben wir
denn sind das auch Standardrezepte sozusagen?
Ja, ja, klar. Also so du hast hier zum Beispiel auch eine Bouillabaisse, aber du hast auch verschiedene. Also du hast die Bouillabaisse Marcellet, das ist ja die, die wir kennen. Du hast aber auch eine Parisienne, eine Morieux, Und. Also auch die ganzen verschiedenen Unterarten. Also der Mann hat sich echt verdammt viel Mühe gegeben. War auch ein ganz, ganz ruhiger Küchenchef. Also das ist eben einer nicht, der die ganze Zeit rumgebrüllt hat oder so, sondern mit ganz ruhiger Hand sein Küchending da und mit 71 hat der noch in der Küche gestanden.
Okay.
Ja, also du hast im Grunde zum Beispiel bei der Gemüsesuppe, da hast du halt ein Grundrezept und dann, wie gerade bei dem Rezept, ne, nimm dann die Butter aus dem Rezept, nimm das aus dem Rezept, Trüffelscheibe obendrauf, schon heißt das anders.
Ja, ich habe auch einige Kochbücher, die dann eben so sind, dass sie erstmal diese ganzen Basics vorne haben und dann auf diese Basics sozusagen zurückgreifen. Das finde ich immer super, also so Standard.
Das ist fantastisch. Also dieses Buch sollte wirklich jeder haben. Es ist nicht teuer. Es macht total Spaß, da drin rumzufudeln. Also wenn man sich natürlich auch fürs Kochen interessiert, und da gehe ich mal davon aus, weil wir sind ja kein Comedy-Podcast, sondern ein kulinarischer Podcast mit einem klein wenig Witz im Abgang. Aber dieses Buch kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und auch über Escoffier müsste man wirklich was wissen, weil der Mann hat eigentlich das Kochen, so wie wir es jetzt kennen, geprägt.
Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich hatte mir für die nächsten Folgen auch Standardwerke zurechtgelegt aus meinem Bücherregal. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Noch einen kleinen Kniff nach dem Escoffier. Das heißt das so? Ja.
Ja, Escoffier.
Klingt
sehr, sehr gut. Lebte von 1846 bis 1935. Und wenn du überlegst, wie lange das her ist, also das Buch ist jetzt, also es gibt es dann auch in anderen Auflagen und sowas. Das ist jetzt die 15. Auflage. Also die deutsche 15. Auflage.
Ist das eher französische Küche oder ist das sind auch?
Also der hat halt auch aus allen Ländern die Sachen gesucht und so, ne? Also, aber er hat natürlich die Haute Cuisine, das ist die französische Küche, entschlackt, aber er adaptierte viele Spezialitäten aus anderen Ländern. Und das ist ja auch die französische Küche, hat ja auch viele Einflüsse.
Das ist wohl richtig.
Ne? Was wir vielleicht dann irgendwann noch lernen, wenn ich den dicken Bocuse vorstelle.
Aha. Gut, dann nehme ich den nicht. Ich habe den auch gar nicht. Aber ich habe schon einige Ideen für Bücher. Das Lustige ist, wenn man sich damit beschäftigt, wir haben überlegt, ob wir diese Rubrik überhaupt aufnehmen in unserem Podcast. Und am Anfang dachte ich so, naja, Kochbücher, Bücher, die mit Essen zu tun haben, so viel gibt's ja da gar nicht. Und je länger man drüber nachdenkt, umso mehr fallen einem ein. Ich habe auch ganz viele Bücher noch in petto für die nächsten Folgen, die gar nichts mit, die keine Kochbücher
sind.
Die mit Kochen
und TV hören und sehen zum Beispiel.
Genau, zum Beispiel der neue Konsalik. Ne?
Du, gutes Thema.
Es muss nicht immer Kaviar sein.
Ja, genau, es muss nicht immer Kaviar sein. Ja, ist absolut. Ein Agentenkrimi mit Rezepten.
Ja. So, zum Beispiel.
Den könnte man auch mal vorschlagen.
Aber ich habe auch noch andere Sachen. Aber dafür.
Das war einer meiner Lieblingswitze damals von Otto, Konsalik und Simmel. Ja, waren ja so gleich. Und dann hat Otto mal gesagt, du kaufst mir jetzt den Simmel ab, sonst schneide ich dir den. Das war so lustig.
Also das ist ja von Simmel, ne? Das muss nicht immer Kaviar sein, ist ja von
Simmel. Sonst schneide ich dir ins Ohrläppchen, sowas.
Sehr schön. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Rubrik. Die kulinarische Erfahrung. So, kulinarische Erfahrung, jetzt bin ich dran. Heute möchten wir über das Frappieren reden.
Das finde ich aber frappierend.
Ja, eine Frappanz erster Kajüte, würde ich sagen. Nein, ich wollte natürlich, der Sommer ist natürlich so ein bisschen rum schon. Es wird kühler, aber trotzdem will ich mal drüber reden, wie man eine Flasche Wein oder auch eine Flasche eines anderen Getränks schnell kühl bekommt. Dafür gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also man sitzt draußen, trinkt eine Flasche, die gekühlt ist und hat Lust auf eine zweite Flasche und dann ist die Flasche aber zu warm. Was macht man?
Ich weiß es.
Was machst du in diesem Fall? Frappierst du?
Ich gehe zum Rewe, kauf mir Crushed Eis, Salz,
Wasser. Ganz richtig.
Pack das in den Eimer zu gleichen Teilen.
Genau.
Und alle Leute stehen drumrum und fragen mich immer, was soll denn?
Ja, genau. Das ist
Frappieren, das man macht. Aber genau. Das ist, genau, durch das Salz, das ist ganz wichtig, hast du diesen schnellen Kälte-Wärme-Austausch.
Und weißt du warum?
Nee, also das kann ich dir so nicht erklären.
Ja, das ist relativ einfach. Also um es mal einfach zu erklären. Also
wenn man es weiß,
Die genauen chemischen Vorgänge weiß ich natürlich nicht. Aber du kippst das Salz ins Wasser oder zu dem Eis dazu und das löst sich ja auf. Ne? Das ist eine Kristallstruktur und durch dieses Aufbrechen der Kristallstruktur, dieser Vorgang, dass es sich auflöst, das braucht Energie. Und diese Energie bekommt das Salz von der Umgebung, das heißt vom Wasser und vom Eis und entzieht dem eben die Wärme. Und dadurch wird das Eis und das Wasser noch kälter.
Und das ist genial. Ich finde es super, dass du das vorstellst. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz toller Tipp.
Also das ist tatsächlich ein super Tipp, um das ganz schnell kalt zu kriegen. Und du kannst natürlich eine Weinflasche oder eine Flasche eben in einen Sektkühler stellen oder aber auch einfach in einen Eimer oder sowas, ganz ist wurscht. Und eben da Eiswürfel, Wasser und vor allen Dingen halt Salz reinmachen. Weil natürlich Eiswürfel und Wasser wird auch reichen, um den kühl zu kriegen. Mhm. Aber um ihn schneller kühl zu kriegen, eben Salz rein, weil dadurch wird das Eis kälter, das ist tatsächlich so. Also man kann mal so einen Versuch machen, kann man einen Becher nehmen und kann da Eiswürfel rein tun, das ist immer bei gleichbleibender Temperatur logischerweise, dann einen Becher und macht dieses Frappieren in dem anderen Becher und die Temperatur sinkt auf bis zu minus 10, minus 18 Grad und das wird richtig, richtig kalt durch dieses Salz eben.
Da habe ich in dem Buch, das ich mit Jürgen von der Lippe geschrieben habe, eine Geschichte von einem Italiener, der unter Druck gerät bei der Mafia und dann soll er einen Eiswürfel aus dem Glas holen, ohne es anzufassen. Und dann nimmt er ein Stück Faden, legt den auf den Eiswürfel, etwas Salz drauf, durch das Salz schmilzt das, dann verbindet sich das aber wieder, dann gefriert es und dann ist der Faden in dem Eiswürfel drin. Das kann man mal ausprobieren und dann kann er den rausholen. Das war so eine Geschichte. Und wir machen das immer in großen Eimern, also in Kübeln. Wir haben so Wäschekübel, richtig groß, wenn wir eine Party haben, weil das passt bei uns dann nicht alles in den Kühlschrank, weil wir immer den Garten voll haben. Und dann kommen die Sachen da rein, das Bier und Wein und Wasser und weißer Kuckuck alles. Und das geht so schnell und es ist so super und günstiger auch, als sich einen zweiten Kühlschrank zu kaufen.
Ja.
Super Tipp.
Der sogenannte endotherme Wärmeeffekt, das habe ich tatsächlich mal gegoogelt, so nennt man das. Endo, griechisch für innen, Therm für warm. Also das ist tatsächlich, es entzieht die Wärme dem Eis und dem Wasser und das ist unfassbar, dass das Eis noch kälter wird. Also Eis ist kalt und es wird durch das Salz noch kälter, weil die Wärme, die noch im Eis drin ist, entzogen wird. Das ist schon ziemlich krass. Und wenn man das Ganze allerdings ein bisschen eleganter haben will oder vielleicht auch kein Salz zur Hand hat, dann kann man auch zu so einer Manschette hier greifen. Siehst du die? Ich habe die hier gerade mal um die Flasche gemacht. Das ist so eine Kühlmanschette. Das ist so ähnlich wie solche Kompressen sozusagen, die außen noch mit Stoff ummantelt sind. Das sieht halt ganz nett aus, auch wenn man sowas um eine Flasche macht, vor ins Gefrierfach und dann einfach über die Flasche drüber und dann wird die auch ruckzuck kalt. Das kann man auch sehr gut machen.
Ja, wobei das mit dem Wasser und dem Salz und dem Eis natürlich schneller geht, ist rustikaler. Genau, man
sollte vielleicht auch jetzt keinen 1.000-Euro-Raritätenwein so kühlen. Weil Weide sollte man ja insgesamt nicht so, also
schöne Lambrusco.
Genau, sehr richtig, richtig, richtig teure Weine, da vertreten wahrscheinlich.
Wurde mir wirklich mal empfohlen an Lambrusco, dass ich den wirklich richtig kalt trinken sollte.
Ja, und zwar am besten minus 50 Grad oder sowas, weil ansonsten kann man den nicht. Ansonsten geht es nicht.
Als Kratzeis. Ja.
Die einzige Form, wie man Lambrusco trinken sollte, genau.
Als Kratzeis. Oder als Sangria. Ja.
Lecker.
Lecker Sangria. Der spanische Rumtopf.
Genau, das war meine kulinarische Erfahrung.
Finde ich großartig. Finde ich toll, dass du das gemacht hast. Ich habe übrigens noch eine Bitte. Wir haben beim letzten Mal über den sensationellen Pizzateig gesprochen. Diesen schnellen Pizzateig. Ja. Kannst du den auf unserer Podcast-Seite auf Facebook?
Ach, den habe ich gar nicht drauf. Stimmt.
Nee, hast du nicht drauf.
Nee, mache ich auf jeden Fall. Ich habe diesen Pizzateig zum Beispiel gerade zweimal seit dem letzten Podcast benutzt, um Zwetschgenkuchen zu machen.
Also so ein Allrounder.
Ja, absolut. Der kann alles, der Teig.
Ja, super.
Und zwar
gar nicht drüber nachgedacht.
Zwetschgenkuchen innerhalb von 10 Minuten.
Perfekt.
Also plus Backzeit, 20 Minuten natürlich, wie immer.
5 Punkte. Also wer jetzt da sagt, sagt, was ist denn das für ein Teig, geht auf unsere Facebook-Seite kichererbsen-der-podcast.de. Da steht alles drin. Ihr könnt uns Fragen stellen. Wir gucken auch immer mal wieder rein. Like diesen Podcast, egal wo ihr ihn hört, wie ihr ihn hört. Empfehlt uns bitte weiter. Wir möchten gerne einen regen Austausch. Es geht auch nicht unbedingt immer um Lobhudelei oder so. Also auch wenn euch was stört, könnt ihr das gerne sagen. Also ich kann mich an eine Korrespondenz zwischen einem, ich weiß gar nicht, ob es ein Hörer oder eine Hörerin war, mit Frank, der dann sagte, der Wein ist aber trocken. Worauf Frank sagte, ja, der ist sehr trocken. Und dann sagte, ja, wie ging es dann weiter? Also du weißt, was ich meine. Ich
hatte so einfach nur eine Hörerin, die gefragt hat, ob er trocken ist. Und da habe ich einfach nur hingeschrieben, dass man auch Würfelzucker reintun kann. Dann hat sie aber gesagt, die Hörerin, dass sie dann zum anderen Wein greift, was auch die bessere Variante ist. Da sollte man tatsächlich lieber keinen Zucker reinmachen. Das ist richtig. Also die Hörerin, die uns gerade hört, auf jeden Fall einen anderen Wein nehmen.
Ganz, kein Würfelzucker. Und beim Wein sollte man auch keinen Spaß verstehen.
Nein, das ist tatsächlich, deswegen, ich habe ja jedes Mal einen Wein. Übrigens, dieser Weißburgunder ist übrigens auch trocken. Auch hier sollte man, es gibt ja tatsächlich Leute, die keinen trockenen Wein mögen. Und die sollten diesen Wein dann auch nicht nehmen. Also gerade der ist jetzt auch wirklich sehr trocken und sehr für einen Weißburgunder rustikal schon fast. Passt halt gut zu diesem Gericht. Aber wenn man das nicht mag, dann ist es nix. Ne?
Dann ist es nicht. Haben wir denn noch etwas, wenn wir jetzt kochen, dann, ich weiß nicht, ich höre da unglaublich gerne Musik und wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, thematisch immer ein Musikstück anzubieten. Und ich finde, das Thema Lachs ist jetzt, also mir fiel ganz spontan nur ein einziges Lied ein. Ich bin mal gespannt, ob du das hast. Fang du mal an.
Nein, ich hab gar kein Lied zum Lachs, weil mir ist auch gar nichts Richtiges zum Lachs eingefallen. Ich habe ein Lied zu meinem Gericht zum Thema Indien. Weil das ja ein indisches Gericht ist aus Kerala. Wie wir gelernt haben, ein indischer Bundesstaat im Süden Indiens, habe ich das Lied von Alanis Morissette. Thank You heißt es eigentlich nur, aber jeder kennt es als Thank You India. Das heißt deshalb so, weil sie es geschrieben hat in Indien, als sie in Urlaub war, 1997. Und es ist dann 98 erschienen. Nach ihrer Rückkehr aus Indien hat sie das Lied, ihr erfolgreiches Lied Thank You, geschrieben mit dem legendären Musikvideo, wo sie nackt durch Los Angeles läuft. Wer kennt es nicht?
Also wenn sie jetzt noch einen Lachs unterm Arm gehabt hätte, hätte ich es ja gelten lassen. Aber okay. Dann mache ich 2. Weil wir brauchen ja was zum Lachs. Also das Erste, was mir einfiel, war von T.S. Ullmann. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Das hatte ich sofort im Kopf. Das packen wir natürlich drauf. Also da hätte ich ja wirklich alles drauf gewettet, dass das von dir jetzt kommt.
Nein.
Und dann habe ich etwas gefunden und da muss ich zugeben, das habe ich wirklich durch Suchen gefunden. Also ich habe Lachs eingegeben, Lachs und Musik und so. Und dann kam ich auf einen ulkigerweise Düsseldorfer Rapper, Flex.
Ja, genau, das habe ich auch gefunden. Ich habe das auch mit Lachs gesucht und habe genau auch das gefunden tatsächlich.
Ja.
Aber ich wollte auch ein Lied drauf tun, das mir auch gefällt.
Ich finde das super. Echt? Also er ist, ja, absolut. Also er ist extrem kreativ in seiner Sprache. Und ich glaube, er sieht sich auch in der Tradition von Donna Summer. Also MacArthur Park oder auch Car Wash klingen ja ganz harmlos. Mhm. Ne? Also sie stellt einen Apfelkuchen nach draußen und es regnet und so. Aber da geht es darum, dass in der damaligen Zeit versaute Texte sofort auf den Index kamen. Und deswegen hat man das verklausuliert. Also MacArthur Park, da geht es einfach ums Rammeln. Also das ist ein ganz versauter Text. Und in dieser Tradition sieht sich sicherlich auch Flex mit dem Thema Lachs, denn er beschreibt sein Lörris als Lachs. Darum geht es eigentlich in diesem Lied. Und ich finde es extrem lustig und ich finde es auch gut. Also ich finde es auch gut gemacht. Also er hat leider noch nicht so viele Hörer. Durch unseren Podcast wird er das wahrscheinlich auch nicht wirklich steigern können. Aber ich finde es großartig. Ich mag's.
Man könnte das natürlich ausweiten, könnte Fisch insgesamt nehmen, das wäre auch möglich.
Wenn wir das Thema Fisch insgesamt haben, dann könnte man auch Fisch insgesamt nehmen.
Haben wir mal irgendwo mal das Thema Fisch insgesamt, weil da würde ja auch Lachs drunter fallen, weißt du.
Ja, können wir irgendwann mal machen. Was nehmen wir denn als nächstes Mal? Oder eine Idee?
Indien vielleicht. Ich hätte schon ein Lied dafür.
Ich auch. Es gibt auch hier dieses 9 Million Bicycles. Ja. Dann hat 9 Million Bicycles in Beijing. So,
Beijing. Dann. Ja.
Beijing.
Ja.
Genau. Ach nee, das ist ja Japan. Peking, ne?
Das ist China Peking. Sogar.
Genau.
Aber gut.
Vergiss, was ich gesagt habe. War ein Selbstgespräch.
Asien ist ja im Prinzip ist ja alles eins. Da gibt's, ist ja nur ein Land. Ist ja
kennst du einen, kennst
wie
du alle.
Wie Amerika, das ist auch nur ein Land. Es gibt ja im Prinzip nur 5, 6 Länder auf der Welt.
Russland ist ja im Grunde auch die halbe Welt.
Ja, Moskau ist ein schönes Land. Wirf die Gläser an die Wand. Absolut, ich bin da auch.
Ich habe das als Kind mitgegrölt und habe mir da überhaupt keinen Kopf drüber
gemacht. Natürlich nicht. Selbstverständlich. Ich dachte auch, dass die aus Russland kommen. Ne? Genghis Khan? Wo sollen die denn sonst herkommen? Natürlich.
Der eine hieß ja oder heißt ja immer noch Leslie Mandoki. Also absolut, das passt ja.
Ich dachte auch, Ivan Reprov ist mit Sicherheit ein Russe.
Ja, genau. Genauso wie Peter Orlov und die Don-Kosaken.
Ganz genau.
Sag mal, sagen wir, was wir beim nächsten Mal machen, was wir bis jetzt selber nicht wissen. Einigen wir uns jetzt auf ein Thema oder sagen wir, wir überraschen unsere Hörer?
Wir überraschen uns und unsere Hörer, würde ich sagen.
So machen wir das. Kommt gut in den nächsten Monat und schaltet wieder ein, wenn ihr Frank Fischer sagen hört.
Indien? Das ist nicht China. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Das war
Kichererbsen.
Der kulinarisch witzige Podcast.
Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht.
Mit Ingo Oschmann.
Es kommt nichts aus der Tüte.
Und Frank Fischer.
Oh, das ist doch nur eine Vorspeise.
Liebe junge Hörspielfreunde, bitte schreibt uns, wie euch das soeben gesendete Hörspiel gefallen hat. Oder schickt uns eine kleine Zeichnung. Unsere Adresse lautet Internationales Märchenfestival.
Sind Sie am Ende dann, kann man das Ganze zusammenschneiden.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm ist damit beendet. Gute Nacht.
Stopp, jetzt reicht es.
Das ist einfach der letzte Dreck ist das. Das ist der letzte Scheiß.
Rauchst du?
Ja,
ich rauche. Dann geh dir mal lieber eine rauchen jetzt.
Er hat sich selbst gerne einen Possenreißer mit Grütze im Kopf genannt. Das Komiker-Urgestein Fips Asmussen. Am 9. August starb der Alleinunterhalter im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus, wie seine Lebensgefährtin der deutschen Presseagentur mitteilte. Asmussen, der mit bürgerlichem Namen Rainer Pries hieß, wurde ab den 70er Jahren bekannt mit Shows, in denen er meist leicht zugängliche Witze zum Besten gab. Er verkaufte Millionen Tonträger. Sein Markenzeichen waren seine kleinen Locken und eine gestreifte Weste.
Kinder, der Humor liegt auf der Straße. Natürlich, auf einer Party sagt ein Skelett zum anderen, also irgendwie habe ich jetzt einen toten Punkt. Also irgendwie. Freunde, es ist wieder einmal soweit. Ich muss es leider sagen. Ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Ich muss es leider sagen. Macht es gut oder lasst es sein. In diesem Sinne, auf Wieder, bye bye und tschüss.